Liebe Geschwister, wir haben uns gedacht, dass wir heute die Predigt jetzt nochmal jetzt an der Stelle gestalten, weil es dann auch mit den Liedern gut zusammenpassen wird, die wir dann im Anschluss miteinander singen. Ist das okay für euch? Habt ihr noch genug Konzentration für die Predigt jetzt? Ne? Das Wort Gottes, das wir hören, das wir, mit dem wir uns austauschen, ist das Zentrum unserer Gottesdienste. Das Lesen, das Studieren des Wortes Gottes. Und jetzt haben wir auch schon bei der Abendmahlspredigt, also bei der Einleitung zum Abendmahl, darüber gesprochen, dass Christus vor diesem wichtigen Moment in der Geschichte seine Jünger beiseite genommen hat, um sie etwas Wichtiges zu lehren. Als er dann ans Kreuz gegangen ist, wie viele von den Leuten, die er ausgebildet hat, die er begleitet hat, sind noch bei ihm geblieben? Die wussten alles. Die Jünger haben alles gewusst und doch war Christus am Ende gefühlt alleine. Und das ist gerade die Zeit, in der wir jetzt gerade leben, so die Osterzeit, die wir jetzt erleben, erinnert uns an das Sterben unseres Messias, was ja an sich unmöglich ist, das uns Kopfzerbrechen bereitet und Fragen aufwirft, wie kann das sein? Wie kann Jesus am Kreuz sterben? Und wir können diese Sachen zerdenken und uns in tiefe Fragestellungen begeben, die uns, dir und mir am Ende unerklärlich bleiben. Das, was wir anerkennen, ist, Christus hat es getan. Er ist ans Kreuz gegangen und die Bibel gibt Zeugnis darüber, warum er es getan hat, weil er liebt, weil er dich und mich liebt, weil er dich und mich retten möchte. Und so war dieser Moment der Kreuzigung Jesu auch für die Jünger erst einmal ein Schockerlebnis, weil es unvorstellbar war. Wie kann man sich darauf vorbereiten, auf dieses schreckliche Ereignis? Jesus hat es versucht. Er hat versucht, den Jüngern nahezulegen, was passieren würde. Und doch konnten die Jünger es nicht verstehen. Es war ihnen ein Rätsel, wie der Messias, mit dem sie so viel Zeit verbracht haben, plötzlich am Kreuz hängt und von den Römern getötet wird. Wie ist das möglich? Jesus, der am Kreuz hängt, für die Sünden der Menschen, für deine und für meine Sünden, wie ist das möglich? Würde Gott das zulassen? Manchmal denken wir ja auch, wenn wir beten, dass Gott uns vor allem Unheil bewahrt. Und doch erleben wir immer wieder Krisen. Krisen, die uns ereilen, die uns begegnen. Und diese Krisen sind auch für Christus nichts Fremdes gewesen. Auch er hatte sich Zeit seines Lebens hier auf der Erde durch Krisen durchbewegen müssen, weil es viele Leute gab, die ihm Steine in den Weg gelegt haben. Aber in den Plänen Gottes konnten sie nichts ändern. Christus ist siegreich geblieben, obwohl mit menschlichen Augen betrachtet sah es nach einer Niederlage aus. Christus, der am Kreuz hängt, der gerade stirbt, das sieht doch nach einer Niederlage aus. Ist es das? Wie für die Menschen? Wie mögen sich die Pharisäer, die Jesus gehasst haben, wie mag das für sie ausgesehen haben, als Christus tatsächlich verurteilt wurde, als die Entscheidung darüber, ob Jesus wirklich getötet werden soll, dem Volk übergeben wird und selbst Pilatus noch versucht, den Menschen ein Rettungsseil zuzuwerfen und anbietet, liebe Leute, einmal im Jahr lassen wir doch jemanden frei. Sollen wir nicht Jesus freilassen? Ihr habt die Wahl. Und die Menschen entscheiden sich nicht für Jesus, sie entscheiden sich für Barabbas. Wie kann das sein? Für die Pharisäer, die ihn am Kreuz sehen wollten, war es ein Sieg. Endlich ist der Störenfried weg. Und auch für die Jünger, aus ihrer Perspektive, war es doch eine Niederlage. Obwohl sie sich doch eigentlich erinnern hätten müssen, dass Jesus das auch gesagt hat. Er hat es ihnen angekündigt, dass er diesen Leidensweg gehen würde. Und als sein Herz aufhörte zu schlagen, als die Römer kamen und einen Spieß in seine Seite stochen, um zu prüfen, ob der Messias wirklich gestorben war, da starb bei vielen auch die Hoffnung. Jesus hatte gepredigt. Er hatte Liebe demonstriert. Er war ein glänzendes Vorbild. Er hat den Menschen Hoffnung gespendet. Seine Worte sind nicht spurlos an ihnen vorübergezogen. Und jetzt hatte er keinen Atem mehr. Der Plan des Teufels schien erfolgreich gewesen zu sein, als der Messias seinen letzten Atemzug nahm. Und die Welt hält den Atem an, so stelle ich mir das vor. Ist das jetzt wirklich passiert, dieser Schockmoment? Er hatte gesagt, er würde wieder auferstehen. Und die Jünger, die sich zurückgezogen hatten, die feige weggelaufen sind, diese Jünger, wie mag es denen wohl ergangen sein? In dieser Spannung vor dem dritten Tag, ob das, was Jesus angekündigt hatte, sich auch erfüllen würde? Wie viele Menschen sind zuvor von den Toten auferstanden? Man kannte das nicht. Es gab gewisse religiöse Gruppierungen, die der Ansicht waren, es gibt keine Auferstehung von den Toten. Und selbst nach der Auferstehung Jesu gab es Leute, die diese Auffassung vertreten haben. Wie viele Menschen sind schon von den Toten auferstanden? Und die Jünger, wie mag es denen gegangen sein? Der Sonntagmorgen, als die jungen Frauen zum Grab hinausgingen und dann gehört haben von dem Engel, er ist nicht mehr hier. Was war das für ein Moment, als diese Frauen dann zurückkamen und meinten, der Messias ist auferstanden. Das sind alles Momente, die wir nicht mehr so nacherleben, die wir als Zeugnis überliefert bekommen haben. Es sind die Sachen, die wir glauben aufgrund des Zeugnisses des Wortes Gottes. Und so gibt uns Paulus im 1. Korintherbrief folgende Erklärung. In 1. Korinther Kapitel 15 gibt uns Paulus folgende Erklärung. Ich lese ab Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Bis hierhin erstmal. Paulus beschreibt in dieser Passage im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, sein Ringen mit den Leuten, die sagen, Christus ist nicht auferstanden. Als Christus seinen letzten Atemzug tat, ist es auch der letzte geblieben. Er sei nicht auferstanden. Viele Leute, die das erzählt haben, weil sie nicht glauben konnten, dass jemand aus den Toten aufersteht. Wie würde man denn damit umgehen, auch heute, wenn Leute dir sagen, Christus ist gar nicht auferstanden. Ich habe erst vor einigen Tagen auch folgende Theorie gehört. Nämlich, dass Christus am Kreuz gar nicht richtig gestorben sei. Dass er ja nur simuliert hätte, er sei tot gewesen. Was antwortet man darauf? Es sind tatsächlich Menschen, die nicht anerkennen oder glauben können oder wollen, dass Christus der Herr ist. Die dann sagen, er sei nicht auferstanden. Das war schon zur Zeit Paulus so. Heute ist es nicht sehr viel anders. Es wird auch heute viele Leute geben, die sagen, Christus ist nicht von den Toten auferstanden. Glaubst du das? Paulus sagt, gerade in dieser Passage, wie wichtig für unseren Glauben die Auferstehung des Messias ist. Sie ist so zentral, dass wenn die Auferstehung Jesu nicht stattgefunden hätte, wir alle einpacken können und nach Hause gehen. Weil dann macht alles im christlichen Glauben keinen Sinn mehr. Du bist ein sündiger Mensch. Wie willst du vor Gott treten als Sünder? Mit deiner Schuld. Es gibt keine Lösung dafür außerhalb von Jesus. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, welche Bedeutung hätte dann sein Tod gehabt? Wenn wir nicht in Christus heute jemanden hätten, der als Kombination von Gott, Mensch im Himmel einsteht, mit dem du und ich uns heute, hier und jetzt identifizieren. Die Schrift beschreibt es so, dass jeder, der sich zu Christus bekennt, vom Tod ins Leben übergegangen ist. Und warum? Weil wir in Christus jemanden haben, der jetzt im Himmel ist, zu dem wir heute gehören. Und wie kann er im Himmel sein, wenn er nicht auferstanden wäre? Die Auferstehung Jesu am dritten Tag ist der Katalysator gewesen, für die Jünger überhaupt hinauszugehen und das Evangelium zu predigen. Erinnert euch in Matthäus Kapitel 28, nach seiner Auferstehung wendet sich Jesus mit einem Auftrag an die Jünger, indem er spricht und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Deshalb sollen wir rausgehen. Deshalb sollen wir Mission machen. Deshalb sollen wir Zeugnis geben vom Evangelium. Weil Christus alle Macht gegeben wurde im Himmel und auf Erden. So zentral ist die Auferstehung. Und so wird sie auch angegriffen. Von Kritikern, die nicht glauben, was in der Bibel steht. Ich möchte weiterlesen in 1. Korinther 15 ab Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling, Christus, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Denn das Ende, wenn er das Reich dem Gott und dem Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gesetzt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles, was er seinen Füßen, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen ist, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat. Damit Gott alles in allem ist. Was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich denn für sie taufen? Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir, wenn Tote nicht auferweckt werden? So lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht. Denn manche sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch. Paulus ist dieses Thema sehr wichtig. Paulus ist das Thema der Auferstehung sehr wichtig, weil er weiß, ohne die Auferstehung können wir einpacken. Ihr erinnert euch, Christus hat es vorhergesagt. Er hat gesagt, ich werde wieder auferstehen. Und wenn er das jetzt nicht wäre, wenn er nicht auferstanden wäre, hätte er dann gelogen? Könnten wir irgendeiner Verheißung glauben, die Jesus geäußert hätte, wenn er nicht auferstanden wäre? Paulus sagt, Jesus ist auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht festhalten, weil der Tod keinen Anlass hatte. Jesus war sündlos, er hat keine Sünde begangen. Und deswegen, weil Jesus sündlos war, konnte der Tod ihn nicht halten. Er stand am dritten Tag von den Toten wieder auf, damit wir Hoffnung hätten. Die Hoffnung liegt nämlich darin begründet, dass Christus unser Vorläufer ist. Durch die Taufe bekennen wir, dass wir mit Christus gekreuzigt werden, dass wir mit Christus sterben und dass wir mit Christus wieder auferstehen. Merkt ihr, es gibt ein Motiv. Wir folgen in den Fußstapfen Jesu. Tag um Tag, Stunde um Stunde. Wir leben in ganz besonderen Zeiten, in denen von allen Seiten Menschen den Glauben in Stücke reißen wollen. Indem sie angeben, das sei nicht passiert und so sei das nicht gewesen und das wäre alles ganz anders gewesen. Wir haben nur einen Grund. Wir haben nur Grund zu glauben, was im Wort Gottes steht. Egal, was uns erzählt wird, ob Leute etwas kritisieren, was in der Bibel steht oder nicht, wir müssen glauben, was im Wort Gottes steht. Und das mag nicht immer leicht sein. Aber es ist das Einzige, was uns über Wasser hält. Wenn Christus wiederkommt, so wie er es versprochen hat, dann werden wir sehen, dass sich der Glaube ausgezahlt hat. Bis dahin ringen wir. Und wir ergreifen die Verheißungen, die wir tagtäglich erleben können. Aber es ist ein Wandel, es ist ein Gehen. Christus, der an Ostern mit uns gemeinsam das Abendmahl gefeiert hat, mit seinen Jüngern, wusste, was auf ihn zukäme. Er wusste, welch dunkle Stunden vor ihm liegen. Aber er hat darüber hinaus auch die herrlichen Momente gesehen, die auf uns alle warten, wenn er dieses Opfer am Kreuz bringt. Du bist eingeladen, mit Christus zu gehen. Du bist eingeladen, dich auf seine Verheißungen zu verlassen. Und der Heiland, der am dritten Tag von den Toten wieder auferstand, sprach mit seinen Jüngern. Er zeigte sich etlichen Zeugen, die ihn gesehen haben nach seiner Auferstehung. Und seine Jünger sahen, wie er in den Himmel aufgefahren ist. Und an dem Tag, als er in den Himmel auffuhr, hörten sie einen Engel, der dabei stand und ihnen sagte, so wie ihr ihn habt in den Himmel aufsteigen sehen, so wird er auch wiederkommen in den Wolken des Himmels. Ich möchte abschließen mit folgendem Gedanken. mit dem Gedanken, was bedeutet Christus für mich? Wir treffen uns in den Gottesdiensten, wir beten, wir singen Lieder. Und dann geht es wieder in den Alltag. Von Montag bis Freitag gehen wir arbeiten, müssen unsere Rechnungen bezahlen, müssen unsere Aufgaben erledigen, müssen dem Alltag nachgehen. Wo ist Christus da? Wo ist Christus in unserem Alltag? Haben wir Platz für ihn dort? Oder finden wir Christus nur im Gottesdienst? Das wäre sehr schade. Die Einladung ist, dass wir täglich mit Christus gehend Erlebnisse mit ihm sammeln, die unseren Glauben stärken. Damit, wenn wir hier zusammenkommen, wir etwas zu erzählen haben von der Größe und von der Güte Gottes. Davon brauchen wir mehr. Wir brauchen mehr von dem herrlichen Erlöser, der am dritten Tag wieder auferstand, der heute in deinem und in meinem Leben Wunder wirkt, der uns hilft, der uns begleitet, der uns den Rücken frei hält, damit wir Zeugen sein können für ihn. Und das wird nicht dort gelingen, wo wir nur um uns selber drehen. Christus kam, weil er seinen Blick auf Menschen gerichtet hatte, die ihn brauchen. Und so wirst auch du heute von Leuten gebraucht. Und wenn wir alle unsere Aufmerksamkeit aufeinander wenden, einander zuwenden, dann leben wir genau das, was Christus uns vorgelebt hat. Und dann ist unser Glaube nicht nur eine Ansammlung von Bibeltexten. Dann ist unser Glaube so wie der Glaube Jesu, der sich spürbar in unserem Leben auswirkt, wo die Verheißungen Gottes sich in unserer Mitte ausdrücken, durch Zuwendung, durch Liebe, die Gott uns schenkt. Und all das wäre ohne unseren Erlöser, der am dritten Tag wieder auferstand, nicht möglich. Dieser Erlöser, der am dritten Tag wieder auferstand, gab uns ein Versprechen. Siehe, ich komme bald. Amen.